Industriebrachencast, der allererste, allerechte E-Book-Podcast. E-Book ist kurz für Industriebrachenumgestaltung. Ein Festival, bei dem für eine kurze Zeit verlassene Industrieanlagen zu kreativen Begegnungsorten aufblühen dürfen.
Wir sind Ida und Katha und erkunden den Mikrokosmos Brache und was alles passieren muss, damit dort ein Urban Art Festival wie die E-Book überhaupt stattfinden kann. Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Folge des Brachencasts, dem Podcast des E-Book-Festivals. Heute soll es in der Folge Behind the Scenes Teil 1 um die hintergründige Arbeit der E-Book gehen. Und zwar die Arbeit, die vor dem Betreten der Brache stattfindet. Wir stellen uns die Frage, was da eigentlich alles vorher passieren muss und wer alles agieren muss, damit am Ende das Festival stattfinden kann. Zu Gast ist heute Christine Schulz aus dem Bereich Artist Support. Hallo liebe Christine, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf das Podcast-Format.
Stell dich doch gerne einmal kurz vor für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Christine, ich werde 44 Jahre schon und bin seit 2013 mittlerweile im E-Book-Team, also gehöre zu den Altvorderen, so nennen wir das intern, und habe da einiges über die Jahre mitgemacht, genau, und bin hauptberuflich auch im Festival-Business, also ich produce auch ein anderes Festival, aber kann nicht von meinem Ehrenamt und meiner Leidenschaft der Urban Art loslassen, und deswegen bin ich hier immer noch nach 12 Jahren.
Ja, wer die erste Folge schon gehört hat, weiß ja, was jetzt kommt. Hast du zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht?
Auf jeden Fall.
Wunderbar.
Auf jeden Fall. Soll ich sie einfach nacheinander vortragen?
Ja, gerne. Sehr gerne. Wir sind gespannt.
Okay, alles klar. Ich bin zur E-Book gekommen wegen Liebeskummer.
Oh.
Das ist der eine Satz, den ich jetzt mal in den Raum stelle. Der zweite ist, ich hasse Kochen. Das ändert sich aber immer, wenn ich in die E-Book-Küche komme. Dann habe ich richtig Bock auf Kochen. Und das dritte wäre, ich bin auf einem Dorf groß geworden und habe, noch bevor es Dosen gab, einmal mit Kreidespray mich austoben wollen und bin vom lokalen Dorfkorb erwischt worden. Das gab dann so einen Ärger mit meiner Familie, speziell mit meinem Vater, dass ich nie wieder wirklich den Versuch unternommen habe, irgendwas an die Wand zu sprayen. Aha. Aber die Leidenschaft war da.
Okay, ich bin sehr sicher, dass ich das am Ende herausfinden werde, hoffentlich. Ich entwickle da immer so einen kleinen Ehrgeiz, aber wir sind gespannt. Wie gesagt, am Ende gibt es dann die Auflösung, aber dann können wir auch direkt reinstarten.
Genau, das Team hat uns erzählt, dass du schon seit über 10 Jahren Teil des Kernteams bist. Wie kam es dazu?
Also es kam tatsächlich über einen Freund, der auch schon noch länger oder noch mehr E-Book-Erfahrung hat als ich, der mich gefragt hat 2013, ob ich nicht Lust habe, da mal mit hinzukommen und mir das anzuschauen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich in meiner Freizeit viel Radioarbeit gemacht für Radio Blau und dachte, es ist eigentlich ein ganz guter Anschluss, da mal hinter die Kulissen zu schauen und vielleicht ein paar nette Interviews zu führen und zeitgleich auch Werbung zu machen für das Festival natürlich. Und so bin ich dazu gekommen, und aus einer Nacht und einer Stippvisite wurde dann ganz schnell eine Woche, und dann ging es auch nur eigentlich wieder nach Hause, um Wäsche zu waschen und wieder zurück, und seitdem hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen, und bis auf eine Ausgabe war ich eigentlich auch jedes Jahr dabei, die war halt, als mein Kind auf die Welt kam.
Und was hat dich damals besonders begeistert?
Damals war es wirklich der DIY-Aspekt, der mich total begeistert hat, dieses aus nichts alles machen. Also die Brache 2013 war das Eisenwerk in Zwickau, ein sehr großes Gelände, ich würde schon sagen so 4,5 Hektar ungefähr, mit spannenden Gebäuden auch. Und das war mein erster Kontakt mit der internationalen Szene. Das hat damals auch noch jemand ganz anderes gemacht, aber das war natürlich spannend, dazu zu gucken, diese Techniken zu beobachten, Sachen zu sehen, die man so in Deutschland vielleicht noch nicht auf der Straße gesehen hat. Und auch dieses Ruffe, damals gab es halt nur Dixies zum Beispiel. Wir hatten damals 20 Dixie-Klos am Platz, die waren ohne Beleuchtung. Ja, also das war nachts eine mega Herausforderung, da hinzukommen. Da gab es auch noch nicht dieses ausgefeilte Catering-System mit Köchen, was wir jetzt haben, sondern da wurden halt einfach mal, weiß nicht, ob man das so sagen darf oder ob ich dafür belangt werden kann, Baumarktwägen geklaut, die dann umfunktioniert wurden und umgeschweißt so Grills.
Wir haben jetzt auch einen Grill gebaut beim letzten Arbeitseinsatz.
Ja, war ich ja dabei, habe ich gesehen auf jeden Fall, aber auch die eignen sich sehr gut, also so Baumarktwägen, sage ich jetzt mal.
Interessant.
Genau, und da hat man auch die ganze Woche nur Red Bull getrunken, das war halt das einzig gesponserte, kostenfreie Getränk, was am Platz war. So, also meine Magenschleimhaut hat auf jeden Fall gelitten am Anfang der E-Book, muss ich sagen. Aber es war trotzdem, es war eine total spannende Zeit und seitdem jetzt die 12 Jahre rückblickend, muss ich auch sagen, der Grad der Professionalisierung, den wir jetzt hier haben, auch wenn, ich glaube, für Neue im Team das manchmal immer noch sehr wild wirkt und sehr basisdemokratisch und Entscheidungen lang dauern oder ja manchmal auch ein bisschen sperrig vielleicht sind, es ist trotzdem sehr, sehr professionell geworden.
Ja, da das sieht man. Da haben sich ja wahrscheinlich auch mit der Zeit viele neue Teams gebildet, also so Untergruppen. Wir haben ja am Anfang schon erwähnt, dass du ja zum Artist Support gehörst. Es gibt ja aber auch viele andere Teams. Wie hat sich das denn da über die Zeit entwickelt? Also sind da, was ist da alles noch dazugekommen?
Das ist erst ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Also hingekommen bin ich eigentlich, um Fotos und Interviews zu machen. Und dann ging es aber darum, dass irgendjemand die Generatoren, damals gab es noch Generatoren, da haben wir noch nicht den Strom aus der Erde bekommen, sondern haben das da wirklich noch hingekarrt, die so ein bisschen im Auge zu behalten, dass das Benzin nicht leer geht und so weiter und rechtzeitig eine Ansage zu machen. Und dann hieß es auf einmal, wir brauchen noch dringend Leute an der Ticketkasse. Und dann gab es gleich 3 Funktionen im ersten Jahr. Und im Laufe der nächsten Jahre waren es dann verschiedene Aufgaben. Also ich habe mich auch hochschwanger um Rahmenprogramm gekümmert in Blauen und habe überhaupt im Laufe der Jahre öfters Podiumsdiskussionen auch geleitet oder Interviews mit Künstlern geführt oder Künstlergespräche oder das Format Kaffeeklatsch eingeführt, wo wir dann wirklich tolles Porzellan holen und es gibt Kuchen und es gibt Kaffee und man sitzt sehr informell mit Künstlern zusammen und die Runde drumherum wird immer größer und die Fragen werden interessanter und einfach niederschwelligere Formate. Genau, und das sind also Bereiche, die es früher einfach noch nicht gab. Jetzt gibt es halt einfach ein Sponsoring-Team zum Beispiel. Das haben wir früher mitgemacht bei den Materialbestellungen im Artist Support, uns darum zu kümmern. Es gibt eine richtige Projektleitung, die ganzjährig auch sich einfach darum kümmert. Es gibt mittlerweile ein Booking-Team, das war früher auch eher so teamintern. Wer hat denn jetzt Lust, irgendwie noch ein paar Platten zu spielen so und jetzt gibt es da richtig viel mehr dahinter und es geht auch nicht mehr nur um Party, sondern auch um informative Formate, was natürlich mehr Leute braucht. Die Helferkoordination ist absolut größer geworden natürlich, weil wir auch den Anspruch haben, einfach ein schönes Familienfestival zu gestalten, was für verschiedene Altersklassen was bietet. Und da braucht man natürlich auch einen Haufen Leute und ich muss auch dazu sagen, die Regularien sind auch verschärft geworden. Also was 2013 noch möglich war, ist nicht das, was heute möglich war. Die Anträge werden umfangreicher, die man stellen muss, die Behörden, mit denen man zusammenarbeitet und das erfordert halt alles ganz, ganz viel Humankapital und daraus haben sich so ein bisschen die Abteilungen halt auch entwickelt, wie unter anderem die Helferkoordination, weil das schon sehr, sehr wichtig ist, on point die Leute da zu haben, die man braucht, gerade bei den Public Weekends, wenn man teilweise 3.000, 4.000 Leute am Platz hat und auch für eine Sicherheit irgendwie einstehen muss der Leute. Und dann braucht man halt Ordner zum Beispiel, da fängt es ja schon an. Ne? Auch das Ticketsystem ist natürlich anders geworden mit der Technik. Jetzt gibt es EC-Kartenzahlung, die Barzahlung. Es ist eine Menge an Leuten. Es sind nicht mehr 2.000, sondern es sind 20.000 oder mehr, die kommen. Mhm. Und auch das will koordiniert werden natürlich, dass das alles steht, die Infrastruktur. Auch unser Markt hat sich weiterentwickelt. Da gibt es mittlerweile ja auch ein Team für, wo wir nicht nur unsere Produkte verkaufen, sondern auch den Künstlern einfach die Option bieten, sich ein bisschen was dazu zu verdienen, indem sie einfach ihren Merch oder ihre Kunst da verbieten. Und das ist ein sehr erfolgreiches Format geworden. Mhm. Und so gab es nach und nach mit den wachsenden Ansprüchen und der wachsenden Besucherzahl und der wachsenden Professionalisierung sind natürlich auch die Teams diverser geworden.
Ja. Das ist wahrscheinlich der Preis, den man auch einfach zahlen muss, wenn das Festival größer wird, was ja an sich was super Schönes ist, wenn man mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber ja, wie gesagt, das verändert sich dann natürlich.
Auf jeden Fall. Wir waren auch damals einfach noch jünger. Also wir hatten dann halt die Zeit, dort 5 Wochen rumzuhängen irgendwie, weil gerade Studienpause war oder weil man sich gerade selbst gefunden hat oder was auch immer. Heute ist es ja auch ein ganz anderer Druck. Selbst die Leute, die jetzt im Studium noch sind und uns unterstützen, haben halt ihre Arbeiten zu schreiben, müssen nebenbei mega buckeln, um irgendwie einen Lebensunterhalt hinzukriegen. Das war viel, viel einfacher natürlich in den ersten Jahren. Und dementsprechend kann auch keiner mehr mit diesen 60, 70 Wochenstunden einsteigen, wie wir das damals teilweise einfach auch abgerockt haben. So. Sondern man muss halt einfach die Last auf mehrere Schultern verteilen und das ist... Eigentlich ist es eine sehr gute Entwicklung natürlich auch, dass wir das mittlerweile machen können, dass Interesse groß genug ist, dass uns immer jemand unterstützt.
Also sind das quasi Menschen aus wirklich verschiedenen Generationen, habe ich so rausgehört. Also so die alten Hasen quasi.
Die Altvorderen die heißt das.
Genau, die erfahrenen Leute, die schon einige E-Book-Festivals mitgemacht haben, aber auch neue Leute. Wie seid ihr denn an diese neuen Leute rangekommen? Und was sind das so für Menschen?
Die E-Book ist wie so ein schwarzes Loch. Wenn wir irgendwo auftauchen, dann haben wir so eine Magnetwirkung. Zum einen auf die Bubble-Leute, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir sind in Westsachsen unterwegs und das ist politisch sehr grenzwertig geworden in den letzten Jahren. Aber wenn man in so einem kollektiven Format dort auftaucht, das spricht sich natürlich schnell rum, auch in, vor allem in kleineren Ortschaften, jetzt Flöha, Klauchau, Merane, dann zieht man diese Leute an. Die kommen dann, mit denen man echt Bock hat, auch Projekte zu machen, finden es cool, mal nicht irgendwie einer von fünf zu sein, die, sagen wir mal, linker politische Fahne nach oben halten. Und viele bleiben, manche bleiben. Also sehr gutes Beispiel sind zum Beispiel Norma Lewis und Eiko und Karl aus Flöha, die wir 21 kennengelernt haben und die auch jetzt zu ganz festen Säulen in unserem Team geworden sind, was total schön ist. Dann sind es natürlich auch viele persönliche Bekanntschaften, also auch wenn wir alle sehr verschiedene Sachen machen, auch beruflich verschiedene Sachen machen, bewegen wir doch uns doch in einer sehr kulturinteressierten Bubble. Und da kommt man natürlich auch ins Gespräch. Und ich glaube, da kann ich für die meisten sprechen. Wir sprechen auch gerne über dieses Projekt E-Book. So. Und so lernt man die kennen. Und dann gibt es natürlich jetzt noch durch Social Media die klassischen Ausschreibungen einfach, wo wir dann auch wirklich Praktika anbieten, wo auch gerade Tim in den letzten Jahren viel Arbeit reingesteckt hat, auch ein Praktikum draus zu machen, wo man wirklich was lernt und nicht einfach nur eine kostenfreie Arbeitskraft ist, die irgendwie Aufgaben macht, sondern einfach Verantwortung trägt, sich ausprobieren kann, aber auch was mitnimmt und lernt.
Personalmanagement klingt ja so ein bisschen ähnlich wie Arzt Support, weil man sich ja quasi um Menschen kümmert. Jetzt so ganz plump gefragt, warum macht das Personalmanagement nicht auch gleich Artist Support?
Das können wir mal vorschlagen, wenn ich schon ja darauf reagieren würde. Personalmanagement ist ein schwieriges Wort. Also wir verstehen uns, glaube ich, nicht als Manager, sondern wir nennen es ja Helferkoordination. Das ist halt eine ganz komplett andere Zielgruppe, ne? Die temporär dann wirklich im Festival auftaucht oder an den Vorwochenenden, wenn wir Arbeitseinsätze haben und die Brache irgendwie ertüchtigen. Das ist ein anderer Zeitaufwand, wohingegen der Artist Support wirklich von der Bewerbung über das, wir sind das ganze Jahr an den Künstlern dran. Also man folgt denen auf Instagram, man ist persönlich mit denen in Kontakt, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie der Vibe ist. Und wir natürlich mit anderen Augen da drauf schauen, weil da auch eine gewisse Qualität vorausgesetzt ist, um durch so einen Bewerbungsprozess zu kommen, wohingegen in der Helferkoordination es einfach nur darum geht, Leute zu haben, die Lust drauf haben und jetzt nicht künstlerisch irgendeine Begabung vorweisen müssen oder so, sondern im Gegenteil, wir sind sehr interessiert an handwerklich begabten Menschen im Helferbereich zum Beispiel. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und man braucht, glaube ich, auch so ein bisschen ein paar Jahre, um das so auch zu überblicken. Es ist halt ein wirklich breites Feld der Artist Support. Es gibt so unglaublich viele Künstler aus der ganzen Welt. In Spitzenzeiten haben wir 800 Bewerbungen im Januar. Und dann schaut man sich zu jedem die Social Media Accounts an, schaut die Anhänger an. Also das sind Zehntausende von Bildern, die einem da durch den Kopf gehen und die man bespricht und über die man redet. So. Und auch danach ist der Zeitaufwand natürlich in der direkten Kommunikation, sobald die ausgewählt sind, hoch. Also die haben Materialwünsche, die haben Fragen zum Gelände, die haben Fragen zur Übernachtung, zur Unterbringung, wie es überhaupt läuft bei uns und so weiter. Und es ist eine tägliche Kommunikation, die da natürlich dabei ist. Und wenn es dann Richtung Materialbestellung oder sowas geht, ist es auch, das ist auch nochmal speziell. Die haben ja auch spezielle Wünsche und so ein bisschen Gefühl hat man ja mittlerweile dafür, welche Rollen funktionieren, welche Pinsel besser funktionieren, was ist das beste Schwarz, wie oft kann man das mischen. So, also es gibt einfach, das sind sehr fachspezifische Sachen, die, und deswegen kann man das gar nicht, und das ist auch gar nicht zu bewältigen. Also am Ende sind es ja auch so 50, 60 Helfer, die man jetzt in Chemnitz irgendwie kennenlernt, gerade mit den Ordnerdiensten, und dazu dann noch 100 Künstler. Dafür bräuchte man wirklich zwei Vollzeitstellen, die wir einfach nicht haben. Andere Bereiche sind natürlich auch wieder anders spezialisiert. Sponsoring musst du halt wirklich Bock haben, so Outbound-Sachen zu machen, Cold Calls, Leute anzurufen, mit einer Begeisterung vom Festival zu sprechen. Und das liegt nicht jedem. Nicht jeder ist so ein Vertriebler zum Beispiel. Es ist wieder Special Skills. Im Bau gibt es ganz andere Skills, die notwendig sind. Ich kann bis heute noch kein Wasser verlegen, aber ich kann Radlader fahren.
Immerhin.
Was schon mal was. Was manchmal sehr, sehr nützlich auf jeden Fall
ist. Hast du das während der E-Book gelernt oder konntest du das schon?
Natürlich. Ich habe wenig Chancen sonst in meinem normalen Leben hier in Leipzig Radlader zu fahren. Ich habe das da gelernt, ja, tatsächlich.
Aber das macht es ja auch irgendwie aus, dass man irgendwie bei jedem Arbeitseinsatz dann was Neues lernt.
Ach, ich schätze das sehr. Ich brauche das auch. Mein Physiotherapeut würde auch sagen, mach das nur weiter. So ein bisschen weg vom Bürostuhl und vom Büronacken, sondern einfach mal raus und hands on. Und manchmal nimmt man auch viel Frust mit und lässt den dann halt im Vorschlaghammer und in der Wand stecken. Das kann nicht schaden, würde ich sagen. Also es ist schon, es ist eine gute Zeit und man darf halt am Ende auch nicht vergessen, ich mache das halt mit Freunden. Also das Team ist halt, das sind für mich keine Fremden. Das sind Menschen, mit denen man Höhen und Tiefen über die Jahre durchgemacht, wirklich tiefe Tiefen und totale Verzweiflung und absolute Freude und mega Erschöpfung und das verbindet. Also wir sind ja auch das ganze Jahr in Kontakt. Die E-Book findet nicht nur an 3 Wochenenden statt, sondern das ist ein Projekt, was Vollzeit übers Jahr mit vielen Schultern gestemmt wird.
Ja, sicher, der ganze Organisationsaufwand, um das sichtbar zu machen, machen wir diese Podcast-Folge.
Ja. Da würde ich auch direkt einhaken, weil um ein Industriebrachen-Umgestaltungsfestival zu organisieren, muss man ja auch irgendwie eine Industriebrache finden. Was muss man denn vorher machen, bevor man überhaupt sich auf die Suche machen kann? Wie findet man so eine Brache? Wie findet denn das statt?
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung, wo früher wirklich noch gesucht wurde von den, sagen wir mal, Projektleitern oder man Sachen im Kopf hat. Also wir haben alle eine Affinität für diese verlassenen Orte. Mhm. So, wir lieben Fotos, die da entstehen. Wir mögen die Ästhetik. Wir mögen die Geschichte dahinter. Ne? Das ist ja immer viel Geschichte. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Leute schon tatsächlich auf uns zukommen. Mhm. Man muss auch sagen, es werden weniger Brachen. Also es ist gerade in Westsachsen war deutlich mehr. Also Chemnitz war eine halbe Brache, würde ich jetzt mal sagen. Und gerade drumherum die ganzen stillgelegten Textilgewerke, was ja wirklich riesig war in der Region in Deutschland. Und die sind jetzt aber stellenweise umgenutzt worden oder die sind abgerissen worden. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir so aus dem Vollen schöpfen können, aber es gibt trotzdem viele, viele Perlen, wie dieses Jahr die Prestowerke, die wir jetzt nicht unbedingt am Schirm hatten, sondern dann vielleicht eher Wanderer, was eher im Zentrum ist. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass Leute auf uns zukommen teilweise, wir auch jetzt das Konzept in Flöha gefahren haben, 2 Jahre das zu bespielen. Das hat ein bisschen was mit Corona zu tun, aber wir auch eine andere Brache nächstes Jahr nochmal bespielen werden, weil wir noch mehr Potenzial sehen. Also diese Entwicklung gibt es jetzt mittlerweile auch manchmal. Und mal schauen, was in den nächsten Jahren da passiert. Also manchmal gibt es dann natürlich auch Unterstützung, jetzt wie in der Kulturhauptstadt in Chemnitz gab es dann halt auch Vorstellungstermine, wo sich das Projekt E-Book vorgestellt hat, wo die ganzen eingemeindeten Ortschaften, die zum Kulturraum quasi gehören, Chemnitz, dabei waren und daraus sich natürlich die ersten Angebote vielleicht entwickelt haben. Und das war auch in Leipzig zum Beispiel so, als wir dort vor 2 Jahren waren. Auch da gab es diese Vorstellungstreffen, wo dann auch die Ortschaftsräte auf einen zukamen. Und so sind wir ja damals zum Beispiel auf das RAW in Engelsdorf gestoßen, weil es jetzt auch so ein bisschen outside des Bewegungsradius eines Leipzigers vielleicht ist.
Also, wie das klingt, hat man dann schon so eine Auswahl an verschiedenen
Locations? Eine Auswahl. Es ist selten dann eine Auswahl. Am Ende hat man Glück, wenn eine Sache bei rumkommt, weil so ein paar Voraussetzungen muss die Brache natürlich auch erfüllen. Also,
welche?
Wenn es an mir ginge, wären wir nie in großen Städten. Umso größer die Stadt, umso schlimmer die Orga mit der Stadt häufig. Also umso größer die Behörden, umso länger die Wege, die Kommunikationswege und das ist in einem Dorf manchmal ein bisschen anders, verhält sich das da tatsächlich. Aber was sie grundlegend erfüllen muss, ist natürlich den Sicherheitsstandard, den wir für uns, die Künstler und das Publikum haben wollen, der muss überschaubar sein. Also wir können nichts komplett neu aufbauen, dafür reicht natürlich nicht die Manpower. Also eine gewisse Begehbarkeit muss vorhanden sein, dann finde ich es auch wichtig, wie die Lage ist, weil wenn die zu zentral ist in einem urbanen Umfeld, dann gibt es natürlich auch viel Gemose. Also es entsteht natürlich Lautstärke, wenn wir da sind. Wir genießen ja auch die Zeit zusammen und es gibt auch Musik abends und es rattern Maschinen und laute Baumaschinen teilweise auch. Deswegen ist es auch immer schön, wenn man vielleicht ein bisschen abseitiger ist in einem Gebiet. Dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie kann die Gemeinde oder die Stadt, in der wir sind, auch ein bisschen beitragen dazu. Das sind auch finanzielle Fragen auf jeden Fall, ob so ein Sitzgemeindeanteil noch mit eingebracht werden kann oder nicht. Genau, das sind sehr verschiedene Sachen, die da auf einen zukommen. Und aus Artist-Support-Sicht, ich bin häufig am Anfang schon dabei, wenn wir Brachen anschauen oder ab einem gewissen Punkt. Und wenn ich das nicht bin, dann sind das all die anderen Sachen, die anderen Leute im Artist-Support, die vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit haben als ich. Und auch aus künstlerischer Sicht muss man da natürlich mal ein Auge drauf haben, weil was Industriebrachen gemein haben, ist natürlich wenig Wand, viel Fenster häufig. Aber wir brauchen ja auch Flächen. So. Und überhaupt so eine Vision zu haben, sich so ein Gelände anzuschauen, da ist Ansen natürlich total entscheidend. Unser Projekt / Bauleiter, Chef vom Dienst, wie auch immer, gute Seele, wie ich ihn jetzt nennen soll, der nochmal eine andere Vision hat. Ich sehe Kunst, die entsteht in Orten oder wo Plätze dafür sind oder ob das vielleicht gut wäre für Installationen oder ob wir vielleicht ein bisschen mehr auf Multimedia gehen müssen, weil es vielleicht dunkle Flächen gibt und so. Und er guckt sich so ein Gelände an, wo ich denke so, ja, da kannst du jetzt irgendwie Marvel Avengers 5 drehen, aber das kannst du doch nicht bespielen. Und er sieht dann schon einen Marktplatz, wo eine Gastro steht, wie man eine Bühne gestalten kann und so weiter. Also der ist ja selber Künstler, ist ja Bildhauer. Weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich ist er in der Burg ausgebildet worden. Genau, und es ist jetzt kein Handwerker per se, auch wenn er das alles sehr beherrscht, aber der hat schon auch eine Vision dahinter. So. Und diese Vision irgendwie zu matchen und zu mergen, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und dann gemeinsam einfach zu sagen, wir können uns das hier vorstellen. So. Aber er ist auf jeden Fall mutiger als ich. Das muss ich auch sagen.
Habt ihr da so ein direktes Sprachensuche-Team oder setzen sich da so ein paar Teamleiter, sag ich mal, aus den verschiedenen Bereichen zusammen und gucken gemeinsam so ein paar Leute von Artist Support und keine Ahnung, von Booking noch oder wer genau sucht, weil es sind ja auf jeden Fall mehrere Leute.
Ja, sollten es auch sein. Nee, das ist kein festes Team, würde ich sagen. Also zum einen, wie gesagt, es werden ja auch Infos an uns herangetragen. Es sind auch Besucher, die manchmal sagen, hey, kommt doch mal hierher, wir haben ja noch was übelst Cooles. So, das wäre total schön, wenn ihr in unserer Stadt wärt und diesen Ort bespielen könntet. So. Aber da alle ja so ein Interesse an diesem Ding haben und man ja auch selber so ein bisschen rumstromert durch die Gegend und reist und wie auch immer, fallen einem halt auch Sachen auf und irgendwann bringt man die ins Gespräch. Und wenn es dann konkret wird, wenn so ein Erstkontakt besteht, zum Beispiel zur Gemeinde oder Stadt, dann geht man halt vor Ort und schaut sich das an. Aber es ist ein kollektiver Prozess, der sich tatsächlich auch ein Stück weit ergibt.
Ja, ich habe aber auch gerade, als du das gesagt hast, mit den verschiedenen Visionen, die man hat, auch überlegt, dass man sich ja dann voll in einen Künstler, eine Künstlerin hineinversetzen muss und dann mit diesen Augen, den kreativ suchenden Augen durch die Brache geht und vielleicht dann auch einen total anderen Blick entwickelt für Gebäude. Vor allem, weil wir bei den Brachen ja auch irgendwie so Gegenstände sammeln durften, die vielleicht interessant sind. Da habe ich auch bemerkt, dass man irgendwie eine ganz andere Aufmerksamkeit entwickelt, wie man, also vielleicht nicht nur das kaputte Gelände zu sehen, sondern auch wie man daraus was Neues erschaffen kann.
Das Potenzial quasi.
Ja, das Potenzial. Und das ist vielleicht auch was ich mir vorstelle, total wichtig ist, dass man das ins organisatorische Denken auch dann mit einbezieht, wenn man sich überlegt, okay, was könnten die KünstlerInnen brauchen.
Also wir haben das nicht durchgespielt und es gibt manchmal Sachen, die ich im Kopf habe, die dann sich so gar nicht umsetzen lassen. Und dann gibt es auch wieder Flächen, wo ich nicht mal drüber nachgedacht habe, dass man da was machen könnte. Also Künstler sind definitiv noch viel kreativer. Ja. Wir haben halt über die Jahre einfach ein Gefühl dafür entwickelt, das ist eine Wand, die ist richtig sackgang, da muss man richtig viel schrubben, die schluckt jetzt irgendwie 20 Liter tiefen Grund, bevor da überhaupt irgendein Pinselstrich drauf ist, wohingegen die viel besser wäre. Ansonsten können wir das nicht da machen zum Beispiel, weil die ist jetzt gar nicht so geeignet, weil die Wand, die hätte ich schon irgendwie gerne. Oder wo wird ein Markt hin platziert, was macht irgendwie wie Sinn, wo hat man ruhige Orte, wie ist jetzt die Schallkulisse, wo läuft die Bühne hin, wo kann man denn überhaupt sprechen, wenn den ganzen Tag Musik läuft. Es ist so viel mehr, was man irgendwie durchdenken muss.
Gibt es dann Begehungen mit den Kunstschaffenden vor Ort und wann?
Nein, das ist überhaupt nicht unser Prinzip. Null unser Prinzip. Also das ist wirklich, das unterscheidet uns grundlegend von anderen Street Art oder speziell Graffiti Festivals, wo wirklich vorher klar ist, das ist jetzt deine Wand, das sind 3x4 Meter, darauf kannst du dich vorbereiten, das sind deine 3 Tage, in denen du arbeitest, dann kommen irgendwann andere Künstler, aber bei uns ist es ja wirklich, wir wollen ja, dass sie sich inspiriert fühlen durch die Brache, also dass die erstmal einen Tag ankommen, bevor die überhaupt irgendeinen Pinselstrich machen, dass die sich auch gegenseitig ein bisschen inspirieren, also es sind über die Jahre super spannende Kollaborationen zwischen Künstlern entstanden, die sich noch nie gesehen haben teilweise vorher, aber sich in ihre Kunst gegenseitig verliebt haben oder auch viele Künstler, die überhaupt gar nicht das liefern, weswegen wir sie kuratiert haben, sondern von ihrem Stil abweichen und sich austesten, weil wir halt wenig restriktiv sind. Natürlich müssen wir gucken, der Denkmalschutz spielt eine Riesenrolle. Was geht nicht, wenn man den Geländeplan hat und weiß, da kommt ein Kaffeestand hin, dann muss ich da jetzt nicht jemanden malen lassen, wenn man es eh nicht sieht im Public Weekend. Ne? Also ein bisschen muss man es natürlich steuern, aber prinzipiell maximale Freiheit. Es gibt ein paar Techniken, die es erfordern, dass man vorab schon mal was gesehen hat. Das zum Beispiel, ich denke jetzt mal an Leute, die Glasmalerei. Du brauchst einen Fensterrahmen, du musst das richtige Glas dafür bestellen, das muss die richtige Größe haben, das muss vermessen werden. Große Fassaden sind auch so eine Sache. Manchmal gibt es die Feedbackschleife mit dem Denkmalamt, die grob wissen wollen, was da passiert. Das heißt, du musst vorher diese Fassade rausgeben mit den Maßen. Wir überlegen uns dann, welcher Künstler das machen kann. Also wer ist technisch überhaupt in der Lage? Wer hat sowas schon mal gemacht? Wer hat das bei uns vielleicht noch nicht gemacht? Ist auch immer cool, wenn man mal eine Frau bei sowas zum Beispiel beobachtet, ne? Das sind auch Sachen, die kommen dann zwar nicht vor Ort, aber die kriegen dann ein Foto von der Fläche, kennen die Maße und dann können die ihre Skizze machen. Also es gibt ein paar Sachen, die müssen wir vorher natürlich ein bisschen durchdenken. Auch wo die überhaupt möglich sind, ne? Ist dann Stromzufuhr, geht das so einfach? Können wir da Sachen sichern, ne? Wenn man jetzt große Projektoren hat oder sowas, die auch mehrere 10.000 Euro kosten, das muss ja auch irgendwie irgendwo sein, wo es einsichtig ist, wegschließbar. Aber grundlegend 90% der Leute, die ankommen, haben keinen Dunst. So, die kriegen zwar vorher von uns grobe Infos, von Eiko vorbereitet, haben die jetzt zum Beispiel auch schon zwei Seiten, die so den historischen Ablauf machen, weil es uns ja auch wichtig ist, dass die Kunst interagiert mit dem Gebäude, nicht nur grafisch, wie es reinpasst, sondern natürlich auch sich vielleicht inhaltlich damit auseinandersetzt, was hier mal passiert ist. Genau, aber das ist die Vorbereitung. Aber gesehen oder am Platz waren sie in der Regel nicht. Es sei denn, es sind die hybriden Künstler und Teammitglieder, das gibt es auch. Die kommen natürlich, weil die vorher auch schon helfen. Die haben dann schon mal so einen Blick werfen, aber die kriegen auch keine Fläche vorher. Also wir versuchen da auch wirklich alle sehr, sehr, sehr gleich zu behandeln oder eben dieselben Chancen zu geben.
Also sucht wirklich ihr schon die Fläche für die Künstler?
Nein, die Künstler kommen, dann haben die Zeit, um da rumzuwursteln. Okay. Und dann irgendwann finden die einen Platz und dann müssen die das mit uns gegenchecken, weil wie gesagt, wir wissen halt, was so infrastrukturell gebraucht wird und was sichtbar sein wird überhaupt bei einem Rundgang zum Beispiel auch. Manche Teile der Brache sieht man nicht, weil die in der Sicherungsmaßnahme zu groß wären. Da brauche ich da auch niemanden malen lassen oder dann sollen die da halt so eine Blödsinnswand machen und sich ein bisschen austoben, ne? Und dann kommen die zu uns und zeigen uns das so. Und wir wissen ja so grob, was daneben passiert. Dann hat man auch so ein bisschen ein Auge dafür, ob sich das jetzt vielleicht sinnvoll ergänzt oder ob sich das irgendwie eher beißt. Mir ist es auch wichtig, dass man so ein bisschen singuläre Sichtachsen auf Kunst hat. Also dass man, wenn man ein Foto zum Beispiel macht, hinterher auch das Werk hat und nicht noch gleich drei andere daneben. Ja. Ne? Ich finde, es gibt so überladene Festivals. Wir sind nicht überladen. Wir wollen ja, dass der Ort seinen Charme behält und auch da ist. Also es wird auch immer Räume bei uns geben, die im Originalzustand sind, weil die Leute sind ja auch mega neugierig, nicht nur auf das, was wir machen, sondern auch nach 30 Jahren vielleicht mal wieder ein Gelände zu betreten, was die ganze Zeit einfach nur dem Verfall preisgegeben wurde und einfach eingezäunt war und nicht sichtbar.
Gab es auch schon mal die Situation, dass mehrere KünstlerInnen unbedingt die eine Wand haben wollten?
Natürlich, immer.
Jedes was habt ihr
Jahr.
Da gemacht?
Es ist schon auch First Come. Es sei denn, es spricht jetzt was irgendwie dagegen, was da passiert. Natürlich muss man bei Außenfassaden auch vielleicht immer noch mal ein bisschen gucken, wenn man jetzt irgendwas in der Nähe ist von vom Bühnenbereich, wo die meisten Fotos entstehen und die Leute sind, da muss ich jetzt vielleicht nicht die creepieste Figur an der Wand haben, weil da auch viele Kinder sind. Ne? Also da muss man auch schon ein bisschen gucken, dass es dann auch eine Abwechslung zum Beispiel entsteht im Außenbereich. Aber in der Regel versuchen wir das eher, indem wir dann andere Flächen zeigen, manchmal auch Flächen zeigen, wo sie vielleicht selber noch gar nicht so hingekommen sind. Manchmal halten wir uns auch ein bisschen zurück. Ja, es ist ist ein Spiel irgendwie auch so. Aber wir haben es immer geschafft. Es ist nie jemand abgereist, weil er irgendwas nicht bekommen hat.
Wie ich das da raushöre, gibt es schon Konflikte und Streits während der zwei Wochen.
Streits würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist einfach ein berechtigtes Interesse an attraktiven Flächen oder sagen wir mal leicht zu bearbeitenden Flächen. Und wenn ich jetzt weiß, dass Künstler nur drei Tage haben, dann würde ich denen dann vielleicht den Vorzug geben, weil die da jetzt nicht noch ganz viel Vorbereitung reinstecken müssen. Und ein anderer, der vielleicht 10 Tage da ist, den kann ich vielleicht doch zumuten, diesen Raum noch ein bisschen mehr zu ertüchtigen für sein Werk. So. Also sehr individuelle Entscheidung. Aber nein, es gibt, also in den Künstlern gibt es nie böses Blut. Das habe ich noch nicht erlebt. Im Gegenteil, das ist ein Feriencamp für die. Das ist absolutes
Paradies Genießen. Eigentlich. Ja. Paradies eigentlich.
Tendenziell schon, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die schätzen das schon, einfach nicht liefern zu müssen. Ne? Das ist ja halt kein Auftrag und es ist auch keine, zeitlich ist es ja auch relativ entspannt, so mit einer Woche irgendwie. Und weil das ist uns halt auch wichtig, dass der Raum da ist, wo die sich untereinander austauschen können. So, ne? Weil das ist einfach kein Business, mit dem man Geld macht. Und es ist schon wichtig. Oder es ist schön, wenn man dann sieht, das sind Leute, die sich kennengelernt haben im letzten Jahr auf einer E-Mook und man sieht dann auf Instagram, okay, der eine hat den anderen in Albanien besucht oder im Kosovo besucht oder ist irgendwie in Chile. Und jetzt malen die da was zusammen oder unterstützen sich bei einem Festival und bereichern sich natürlich inhaltlich auch Absolut. Also wir müssen ja gar nicht so viel Werbung für die Bewerbungsphase machen. Also es, viele Bewerbungen starten mit, ich habe gehört von, dass ihr mega cool seid und deswegen will ich jetzt auch kommen. Wir quatschen ja untereinander, das ist ja auch eine Bubble.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen zum Artist Support an sich. Was genau sind denn eure Aufgaben? Also wir haben ja jetzt schon ein paar kleine Ausschnitte gehört, aber was sind noch Rollen, die ihr einnehmt als Artist Support?
Also wir sind Pädagogen, wir sind Erzieher, wir sind Kuratoren. Also unsere Arbeit beginnt eigentlich nach der E-Book, um die Bewerbungsphase vorzubereiten und vor allem noch viel Abrechnungen zu machen nach dem Festival, gerade wenn es um Reisekosten geht und so weiter. Das kommt ja alles erst im Nachgang, das Budget dann runterschreiben, vorbereiten für den Jahresabschluss. Und dann geht es in die Bewerbungsphase und dann kommt das halt alles rein im Januar, Februar. Das will gesichtet werden, da wollen Fragen beantwortet werden, dann muss das in Tabellen überführt werden, dann muss das so aufbereitet werden, dass auch andere da reinschauen können. Also die brauchen nicht den ganzen Text, sondern die wollen in erster Linie den Insta-Account sehen oder die Website. Dann wählen wir aus dem Masse von Bildern halt auch exemplarische Bilder aus, anhand dessen wir dann auch kuratieren oder vorher erstmal eine gewisse Auswahl, die wir dem Rest des Teams zur Verfügung stellen, dass die ihre Tops abgeben können. Also Kuration ist bei uns ein demokratischer Prozess, in dem alle teilnehmen möchten, die Lust haben. Wir sind meistens so zwischen 10 und 15 Leuten, würde ich sagen. Und es läuft so, dass wir quasi all diese Bilder zur Verfügung stellen, derjenigen, die sich beworben haben, in einem Ordner, irgendwo in der Cloud. Und dann können die Leute ihre Top 20 abgeben. So machen wir das mittlerweile. Und wir diskutieren dann an dem Tag quasi die Auswahl der Top 20s. Und der Artist Support nimmt sich die Freiheit, weil er vielleicht auch ein bisschen mehr weiß oder weiß, dass in der Bewerbung vielleicht manchmal gar nicht das rüberkommt oder das exemplarische Bild von einer Videoinstallation jetzt natürlich nicht so spannend ist. So, dann zeigen wir halt die Videos oder sowas. Dann schmeißen wir noch Leute im Pott, weil du kannst halt nicht 500 bis 800 Leute diskutieren an einem Wochenende. Das schafft man nicht. Also man muss sich dann schon auf die Faves so ein bisschen auch einigen. Das will vorbereitet werden, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch tatsächlich. Dann kommt das Kurationswochenende und danach werden die halt informiert. Dann muss man viel trösten, die es nicht geschafft haben.
Nehmt ihr euch da die Zeit zu sagen, es tut uns leid und so, weil bei anderen Bewerbungsverfahren ist es ja so, dass eigentlich relativ strikt und kalt die Absage kommt und dann.
Also kalt ist die nie, weil die hat auch in den seltensten Fällen was damit zu tun, dass man das jetzt total scheiße findet oder so, ja, oder null wertvoll, aber man hat halt einen begrenzten Platz. Nee, aber manchmal kommen natürlich Reaktionen, gerade von Leuten, die vielleicht schon öfters da waren und das dann nicht so richtig verstehen, wieso, weshalb, warum, wo man dann sagt, ja, pass auf, es muss jetzt mal Neues ran, du bist sehr wiedererkennbar, wir machen jetzt mal eine Pause oder ey, ich weiß, wo wir nächstes Jahr hingehen und eigentlich ist das für dich der richtig geile Ort und ich sehe dich da auch schon oder man geht einfach mal ein Bier trinken manchmal auch, ne, wenn derjenige jetzt hier wirklich irgendwie auch vor Ort ist. Aber natürlich gibt es da auch ein Feedback und da nehmen wir uns dann schon auch Zeit für. Und bei den Zusagen ist das natürlich nochmal was anderes, weil da kommen die Fragen. Also. Und dann gestalten wir halt Infomails, in denen wir so ein bisschen sammeln, was notwendig ist. Also erstmal Infos zur Sprache natürlich. Wie läuft es mit Materialbestellungen? Wie läuft es überhaupt ab mit dem Space, wo Sie arbeiten? Wie ist es mit der Unterkunft? Wie ist es mit dem Essen? Dann irgendwann gibt es Anfahrtsbeschreibungen. Wir schreiben zum Beispiel Letter of Confirmation, wenn Leute das für ein Visa brauchen, also so offizielle Einladung auf dem Briefpapier und so weiter, unterstützen da auch. Manchmal muss man auch was buchen, weil es günstiger ist, aus Deutschland manchmal Flüge zu buchen, als aus Brasilien direkt zum Beispiel. So Sachen mit denen klären, wie weit wir Kosten übernehmen können, was wir nicht übernehmen können. Verhandeln, ob sie wirklich in der Woche können oder ob es irgendjemand eine Zwischenlösung wird, was aber auch okay ist, weil Künstler sind auch nicht immer sind nicht vollberufliche Künstler, sondern haben häufig auch noch langweilige Grafiker-Shops oder coole Tätowierer-Shops oder was auch immer. Und da muss man natürlich auch schauen, dass sich das so ein bisschen ausgeht irgendwie in den zwei Wochen. Früher haben wir das ja in einer Woche gemacht.
Und teilt ihr euch die Kunstschaffenden dann irgendwie untereinander auf, dass jeder so ein paar betreut? Nee, alle?
Aktuell
alle?
Läuft das tatsächlich so. Also wir sind ja zwei Praktikanten, Timon und Annemarie, die super Job machen auf jeden Fall. Lilo, die so ein bisschen seit letztem Jahr da ist, aber die ist halt auch Ärztin und muss im Krankenhaus viel machen. Dann gibt es Paula, die vor 3 Jahren eingestiegen ist, eine absolute Powermaschine, Nils und mich. Ich bin, wie gesagt, am längsten dabei und aktuell ist es so, wir treffen uns jetzt einmal in der Woche, immer montags, quatschen, was gerade wichtig ist, haben eine Gruppe, in der wir uns austauschen, wenn es um spezielle Fragen geht, aber prinzipiell übernimmt immer jemand für eine gewisse Zeit das Postfach. Jetzt wird es ein bisschen diffiziler, jetzt gehen die Materialbestellungen ein, jetzt kommt Frank dazu, der sich dann da auch kümmern wird, das wird dann wieder gesammelt, der ist im Austausch mit dem Sponsoring-Team zum Beispiel, weil wir auch versuchen, von dem Material vielleicht ein paar Sachen über Sponsoring zu bekommen, um das Budget so ein bisschen zu schonen. Es ist leider auch nicht ausufernd, muss man auch sagen, ne? Man kann nicht alle Wünsche erfüllen, aber wir versuchen es. Genau so unterteilen wir das aktuell. So, und dann auch vor Ort gibt es das nicht. Es sind welche von uns die erste Künstlerwoche da, manche die zweite. Ein paar Leute sind tatsächlich durchgehend da. Also ich werde dieses Jahr wirklich mir den Luxus gönnen, 2 Wochen am Stück frei zu haben und es von Anfang bis zum Ende auch zu sehen, was eigentlich die coolste Zeit ist bei einer E-Book, muss ich mal so sagen. Wenn wirklich alle zusammen sind, die Leute, die man liebt aus dem Team und dann noch die Leute, deren Kunst man liebt, irgendwie zusammenkommen. Genau, und in der Woche kannst du das ja gar nicht aufteilen. Das ist denen ja wurscht. Die wissen, du bist vom Artist Support und die quatschen dich eiskalt früh so um 7:30 an, während du irgendwie übelst vergradert zur Dusche schlurfst oder so. Und die drücken dir auch morgens um 3:30 noch Fragen rein, während du irgendwie noch chillig am Feuer sitzt und über Gott und die Welt redest. So, ne? Also der Job ist immer von morgens bis abends. Und es ist denen jetzt egal, ob das Gesicht jetzt Paula gehört oder mir gehört oder Nils gehört. So,
ja, ne? Sicher. Wichtig ist die Antwort.
Ja. Wichtig ist die Antwort. Und im Grunde genommen müssen wir ja auch alle antworten können. Deswegen gibt es da keine Aufteilung nach Künstlern. Nein.
Ja, das gibt es da so sehr repetitive Fragen, also Fragen, die wirklich immer wieder gestellt werden?
Ja, wo kriege ich eine Leiter her? Meine absolute Lieblingsfrage. Also wenn das jemand hört, ein Leiter-Sponsor, dann wir freuen uns über Leitern in allen Höhen. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist eine sehr repetitive Frage. Naja, sonst halt kann ich hier malen. Natürlich, logisch. Wann ist der Steiger frei? Auch meine zweitliebste Frage. Müsst ihr euch auch mal absprechen, also so ein bisschen müssen sich auch selber natürlich kümmern. Und gibt's Essen?
Was war denn bisher so die außergewöhnlichste Anfrage, die ihr bekommen habt?
Von Künstlern?
Ja.
Also prinzipiell von Installationskünstlern kriegt man immer sehr außergewöhnliche Anfragen, weil Installation ist ja ein unglaublich breites Feld. Einfach ist es natürlich, wenn die einfach mit dem arbeiten, was da rumliegt, aber dann gibt es natürlich auch Visionen, die haben, ja, wo dann sehr konkrete Sachen kommen oder aus der Kalten, ich brauche einen goldenen Adidas-Jogginganzug. Warum? Aber ja, okay, du brauchst den offensichtlich. Oder bis letztes Jahr wusste ich auch nicht, wie ein Styropor-Schneider aussieht. So, ne? Also manchmal muss man dann auch recherchieren oder dann muss man auch immer gucken, gerade wenn man im Englischen kommuniziert, wie nennt man das jetzt im Deutschen? Also wer weiß denn, was Haftgrund in anderen Sprachen heißt? So, ne? Aber das ist jetzt gar nicht so super speziell. Im Großen und Ganzen ist es halt einfach natürlich viel Farbe, klar. Und bei den Installationen wird es halt dann meistens nochmal spannender. Also wir haben auf jeden Fall schon Tiefkühltruhen mehrere Jahre besorgen müssen. Wir hatten schon ein Klavier auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir dieses Jahr ein Aquarium aus irgendwelchen Gründen brauchen und einen alten Polylux.
Und wie kommt ihr so an die Sachen ran? Guckt ihr da auf eBay oder?
Ja. Also eBay spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil es ist sehr viel im Umlauf. Ne? Manchmal hat man E-Kontakte und weiß, die haben das noch rumstehen und die benutzen das nicht. Da kann man ja vielleicht auch einfach mal nachfragen. Oder wie gesagt, die Zusammenarbeit mit dem Sponsoring natürlich. Also gerade wenn es jetzt so um Sachen geht wie Holz oder Farbe ist ja, Farbe haben wir Partner. Also Loop ist unser Dosenpartner, Prilux ist unser Streichepartner. Und bei Holz guckt man halt, in welchem Ort man auch ist. Ne? Wer ist lokal da? Gibt es da Leute, die das machen? Dann stellt man sich mal vor mit Material, was wir so machen. Sagt ihnen auch, was sie da vielleicht dafür bekommen. Freikartenführungen, wie auch immer. Und wir brauchen ja immer nicht den neuesten Scheiß. Ja? Es wird ja Kunst mitgemacht. Bei uns reichen auch manchmal Verschnitte von Sachen, die sonst sowieso weggeschmissen werden würden. Also wir versuchen da ja auch nachhaltig zu agieren.
Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, was denn, was du sagen würdest, was so das Schönste am Artist Support für dich ist oder ob du eine Lieblingsaufgabe hast?
Also ich mag die Kuration wirklich, auch wenn das viel Zeit ist. Also ich mag die zum einen, weil ich manchmal sehe, wie sich Leute entwickeln auch über die Jahre und ihre Bewerbung. Also es ist jetzt nicht so, dass man beim ersten Mal durchrutscht. Also, und wir das schon registrieren, wenn jemand das auch mehrere Jahre versucht, da zu sehen, auch wie, dass die Bewerbung vor 3 Jahren noch ganz anders aussah als die jetzt. Also zu schauen, wie die weiterkommen. Und es ist, das Schönste ist es natürlich, wenn sie auf den Platz kommen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Lieblinge, dann würde ich lügen. Natürlich gibt es KünstlerInnen, auf die ich mich unglaublich freue, weil es zwischenmenschlich halt total schön und spannend ist. So, und wenn die dann erstmal da sind, ist das ist ein großes, wunderbares Hallo. Und natürlich die Spannung, wie ist dieser Mensch hinter dieser Kunst? Ja, manchmal kriegt man ja auch Bewerbungen, wo man denkt, Alter, da muss erstmal drauf kommen, ja, sowas zu machen. Was geht in diesem Kopf vor, damit das entsteht? Und dann kommt da halt eine total introvertierte Person zum Beispiel und man ist voll geschockt, weil man eigentlich damit rechnet, dass der absolute Klassenclown jetzt hier auftaucht. Ja? Also es ist auch spannend dann irgendwie, wie die Kunst mit dem Künstler oder Künstlerin in Beziehung steht. Und wenn dann alle Haftungsausschlüsse unterschrieben sind und alle am Malen sind und man so langsam mal so, dann ist es richtig toll. Dann hat man auch mal ein bisschen Zeit zum Beobachten und das ist cool.
Genau. Wenn es dann an Genießen geht.
Ja. Ja. Aber auch Ticketkasse ist, was jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich wegen dem Public, während den Public Weekends machen, weil das bei der Artist Support nicht mehr so gefragt. Das ist auch total schön eigentlich, weil vor allem, wenn der Eingang auch der Ausgang ist und man dann einfach mit den Gästen ins Gespräch kommt, das muss man gar nicht so forcieren, wir erzählen auch einfach. Und wenn man dann so tatsächlich das erste Mal hört, wie das ankommt auch nach außen, das ist wirklich schön. Also gerade auch, wenn ältere Leute begeistert sind und wenn Familien begeistert sind, das ist unglaublich toll. Also das ist die beste Belohnung eigentlich. Also wenn Artist abreißt und sagt, ich hatte wieder eine geile Zeit und uns halt steht das Pipi in den Augen, weil wir eigentlich gar keinen Bock haben, uns zu trennen, das ist toll. Aber es ist auch toll, wenn Oma Else geht und sagt, oh, ich habe hier früher gearbeitet und das ist so schön, dass sich hier mal jeder mal engagiert. Und der junge Mann, der hier die historischen Führungen macht, ah, da muss ich ja nochmal sagen, ganz klasse, ganz großartig war das. Nächste Woche komme ich nochmal mit der Brigitte. Schön, wunderbar, mehr will ich gar nicht.
Toll.
Dann, vielen Dank für die spannenden Fragen.
Ja. Ja, wir bedanken uns auch, dass du Zeit genommen hast.
Klar. Ja, vielen Dank.
Habt ihr eine Idee, was meine Liebe
war? Ich habe da immer starke Vermutungen und eine Strategie, wie man am besten herausfindet, was die Lüge ist. Und bei dir würde ich ganz stark tippen auf das, was du vorhin als letztes gesagt hast. Und das war das mit, du wurdest erwischt, als du 13 warst und warst deswegen nie wieder sprayen. Ich weiß nicht, das sind mir viel zu viele Infos auf einem Haufen. Das wirkt wie so eine ausgefeilte Geschichte. Dem traue ich nicht so.
Wir hatten ja am Anfang auch einmal kurz darüber geredet, wie du dahin gekommen bist. Deswegen kann das irgendwie so in zwei Richtungen gehen. Deswegen nehme ich, glaube ich, das.
Also einer hat recht von euch.
Ich glaube, Ida ist immer richtig gut darin.
Hat sie auch.
Wäre das denn auch eure Vermutung gewesen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. In der nächsten Folge geht es dann um die hintergründige Arbeit auf der Brache. Staub, Geselligkeit, Spezi. Wie das alles zusammenhängt, klären wir nächste Woche. Aber jetzt war es erstmal von uns. Bis dahin, haut rein!